Theodizee, ein kompliziertes Wort. Ganz viel dahinter steht, wir haben schon gehört. Im Theater. Es gibt viel Leid, unerklärliche Sachen auf dieser Welt, wo man sich nicht erklären kann, wo einem einfach sprachlos machen. Und das ist auch einer der grössten Kritikpunkte, wo nicht Christen auch Christen haben, aber auch einer der grössten Anfechtungen, die Christen selber haben. Wieso lässt Gott das zu? Ich habe hier ein paar Zitate. Wenn es Gott gibt, wieso gibt es denn so viel Ungerechtigkeit und Leid auf dieser Welt? Wie kann Gott zuschauen bei so viel Leid? Wenn Gott wirklich allmächtig ist, warum verhindert er dann nicht Krieg oder dass Kinder hungern müssen? Das andere Zitat: Ich würde gerne an Gott glauben, aber die Tatsache, dass es in unserer Welt so viel Elend ist, macht mir das Glauben schwer. Und 2004, nach dem Tsunami, an der Weihnachten, hat ein Journalist geschrieben, wenn Gott Gott ist, dann ist er nicht gut. Und wenn er gut ist, dann ist er nicht Gott. Beides haben kann man nicht. Und nach dem Tsunami schon dreimal nicht. Das sind Fragen, wie passt ein liebender Gott zusammen mit dem Leid der Welt? Ein liebender Gott und eine Welt, die leidet, die Schmerzen hat, die hungert. Es passt einfach nicht zusammen. Es passt einfach nicht zusammen. Und ich weiss nicht, wie es euch geht. Ich, wenn ich so Schlagzeilen lese, Zeitung aufmache, ich werde häufig wütig, ich werde verzweifelt, ich weiss nicht, wie weiter. Allein in diesem Jahr sind im Mittelmeer schon über 2000 Menschen gestorben, Bootsflüchtlinge. 5000 Leute sind in Nepal bei einem Erdbeben gestorben, oder über 5000. Die genaue Todeszahl weiss man immer noch nicht. Es gibt eine Terrormiliz IS oder andere Terrormilizen. Es gibt Terroranschläge. Es gibt Menschen, die in Sklaverei leben. Es gibt so heimtückische Krankheiten wie Krebs, wie Alzheimer, wo Menschen langsam sterben. Und es gibt Menschen, die völlig unerwartet sterben, so dass man sich nicht mehr verabschieden kann. Das macht einem wütig, das macht einem verzweifelt und es macht einem sprachlos. Wie kann das sein? Doch Leid ist nicht etwas, das wir nur in unserer Generation kennen. Das hat jede Generation vor uns schon gehabt. Jede Generation erlebt immer wieder Leid. Das Dilemma von einem liebenden Gott und dieser Welt, wie sie so existiert, das gibt es auch in der Bibel. Verschiedene Autoren berichten über Leid und Ungerechtigkeit und wie sie das nicht mehr aushalten, die Situation. Ganze biblische Bücher handeln davon. Es ist nicht irgendein Randthema. Es kommt im 1. Mose vor, es kommt in der Offenbarung vor, es kommt in den Klagelieder vor. Der Jeremia hat Klagelieder geschrieben. Das ganze Buch voller Lieder in der Bibel, was sich Klagelieder nennen, über Situationen, die er nicht mehr aushaltet, die sein Volk nicht mehr aushaltet. Das prophetische Buch Habakuk ist nur diesem Thema gewidmet. Und auch das Buch Hiob. Das Buch Hiob geht darum, wieso muss ein Unschuldiger leiden? Und viele Psalmen, von diesen 150 Psalmen, die wir haben, sind Klagepsalmen. Und einer davon möchte ich euch jetzt lesen. Den Psalm, den Asaf geschrieben hat, Psalm 73. Der Asaf selber war ein Tempelsänger, ein Levit, der eigentlich Lieder geschrieben hat für Gott. Und er schreibt in Psalm 73: Ich aber wäre fast gestrauchelt. Nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht. Und von Sorgen werden sie nicht geplagt. Darum tragen sie ihren Stolz zur Schau wie eine Halskette. Gewalt umgibt sie wie ein Gewand. Ihre Augen blicken aus einem fetten und feisten Gesicht. Aus ihren Herzen quellen böse Pläne hervor. Sie verhöhnen und unterdrücken andere durch die Bosheit ihrer Worte. Von oben herab reden sie stolz daher. Ihr Maul reißen sie weit auf. Weder Himmel noch Erde bleiben von ihren Lästereien verschont. Und darum laufen ihnen auch so viele Leute nach und nehmen ihre Worte gierig auf wie Wasser. Und dabei sagen sie auch noch, wie sollte Gott von unserem Tun etwas wissen? Er, der Höchste, bekommt doch gar nichts mit. Ja, sie verachten Gott, haben aber keine Sorgen und häufen noch Reichtum an. Der Asaf, der beschwert sich da über die Ungerechtigkeit, wieso das anderen so gut geht. Und wieso lässt Gott das Unrecht zu, dass es der einen so gut geht und der andere nicht? Wir lehren, dass Gott allmächtig ist, dass er allwissend ist, dass er allgegenwärtig ist und vollkommen liebevoll. Und wenn Gott all das ist, wie kann es denn sein, dass er den Menschen das Leid zumutet? Das passt doch nicht zusammen. Und in Anbetracht von diesem Leid gibt es eigentlich, ja, nenne ich jetzt mal drei mögliche Versuche, um einen lieben Gott zu retten. Um das Problem zu lösen. Die einen sagen, ja, Gott ist liebevoll, aber er ist nicht allmächtig. Das heisst, er würde schon gerne das Leid beenden, aber er kann gar nicht. Es ist so ein ohnmächtiger, kleiner Gott, der keine Macht hat. Und die einen Theologen sagen, ja, Gott hat sich von dieser Welt verabschiedet. Er hat das Leid selber nicht mehr erträgt. Und er hat sich einfach verabschiedet von dieser Welt. Und die einen modernen Theologen vertreten eine Ansicht, die genau in die Richtung geht. Oder Dorothee Sölle hat gesagt, das war eine deutsche Theologin, Gott hat keine anderen Hände als unsere. Gott hat keine andere Hände als uns. Wenn wir es nicht machen, passiert gar nichts. Und das ist nicht meine Meinung. Ich glaube, Gott hat unsere Hände. Wir dürfen mit denen etwas machen. Aber Gott selber ist noch viel grösser. Er hat noch viel mehr Macht. Und andere sagen, ja, Gott ist allmächtig. Als zweite Lösung. Gott ist allmächtig. Aber er ist auch grausam. Darum hat er gar kein Interesse, dem Bösen entgegenzutreten. Oder das Leid wird damit begründet, dass Gott eine Strafe schickt. Im Alten Testament lesen wir immer wieder davon, dass Gott jemanden bestraft und eine Strafe schickt. Einzelne Leute. Oder bei der Sintflut die ganze Erde. Und wer denkt, dass jede Krankheit, die Gott schickt, eine Strafe ist für die Personen. Das ist wie die Jünger, die Jesus fragen. Sie laufen mal durch eine Stadt und dann sehen sie einen, ein erwachsener Mann, der blind geboren ist. Dann sehen sie den und dann stellt Jesus die Frage. Warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünden oder wegen den Sünden seiner Eltern? Und damit haben die Jünger noch viel weiter gedacht als die meisten anderen Leute, weil sie haben gedacht, Gott bestraft Menschen schon, bevor sie etwas machen. Weil wenn er blind geboren ist für die Sünde, die er macht, die macht er erst nachher, nach der Geburt. Und da merkt man, es wird alles so zu einer geistlichen Verrenkung und es passt irgendwie nicht. Und dann gibt es eine dritte Möglichkeit, wo die Leute sagen, hey, es gibt gar keinen Gott. Es gibt keinen Gott. Alles hat sich von selber entwickelt. Darum gibt es eigentlich auch kein Böses, weil das sind einfach Naturgesetze oder Gesetze der Welt, die so passieren. Und das klingt auf den ersten Blick eigentlich verlockend logisch. Doch auch der Weg führt in eine Sackgasse. Auch der Weg ist nicht die Lösung. Aber woher kommt denn das Leid? Gott sagt uns in der Bibel, wie das Leid auf die Welt gekommen ist. Da haben wir in der Reihe, wo wir über die Schöpfung gehabt haben, den Frühling, eigentlich einiges darüber gehört. Es ist die Konsequenz vom menschlichen Handeln. In der Bibel sehen wir Geschichten, die sich um Leid drehen. Geschichten, wie die einen unschuldig Leid erfahren und Geschichten, wie die einen anderen Leid zufügen. Zum Beispiel auch der David, der für viele ein Glaubensheld ist, hat mehrmals anderen Menschen Leid zugefügt. Und zwar sehr absichtlich. Und wir lesen in der Bibel auch, dass Leid vorausgesagt wird. Jesus hat einige Leiden angekündigt. Er hat Endzeitreden gehalten. Die Offenbarung redet davon, dass Leiden von uns wird zukommen. Die einzige Sache hat sich schon erfüllt. Andere sehen wir vielleicht heute, wie sich gerade erfüllen. Und wieder andere kommen erst in die Zukunft noch. Und wir erfahren in der Bibel, dass Leid zu dieser Welt dazugehört. Weil es ist eine gefallene Welt. Und wir lesen davon, dass Gott die Leiden, das Böse, nicht vernichten will. Nach der Sintflut, wo Gott eigentlich gesagt hat, weißt du, ich vernichte alles Leben, außer die paar Tiere in dieser Arche und der Noah, sagt Gott, nie mehr will ich um der Menschen willen die Erde verfluchen und alles Lebendige vernichten, so wie ich es gerade getan habe. Auch wenn die Gedanken und Taten der Menschen schon von Kindheit an böse sind. Solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben. Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und ein grosser Teil von dem Bösen ist uns selber drin. Und vielleicht sagst du jetzt, hey, Moment, ich bin im Fall nicht böse. Ich bin nicht so ein IS-Terrorist, ich habe noch niemanden umgebracht oder verfolgt. Ich habe noch nichts geklaut. Ich bin doch gut. Und das ist super, wenn du so bist. Dann mach das weiter und verfolg den Weg weiter. Aber wenn du dich mit dem Böseren vergleichst, ja, dann ist es nicht so schwierig, gut abzuschneiden. Und wenn du dich mit dem vollkommen Guten vergleichst, wie sieht es dann aus? Wenn Jesus sagt, dass das Böse nicht in unserem Handeln beginnt, sondern in unseren Gedanken, wenn der Ehebruch in den Gedanken anfängt, wenn Stellen oder schon dort anfängt, wenn man jemanden anderen beneidet, der mehr hat als du, oder beim Autofahren. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Die anderen Autofahrer sind ja nie so gut wie wir selber. Oder? Also, mach doch mal ein Experiment. Fahrt doch mal auf einer Autobahn. Meistens gibt es ja auf der Autobahn wieder mal einen Stau. Das kennt man da, wenn man rund um den Gubrist wohnt. Dann staut es. Und noch schlimmer, im Sommer hat es vielfach so Baustellen. Dann hat es eine Baustelle und dann wird sie von zwei Spuren auf eine verengt. Dann fahr das mal, oder? Dann fahrst du an und dann kommt schon mal das Reissverschlusssystem. Und die meisten wissen nicht, wie das funktioniert und drängeln einfach vorne rein. Und dann fahrst du mal, wenn du auf dieser Spur bist und dich niemand kann überholen, dann ist ja meistens dann 80, oder? Und 80 ist relativ langsam, wenn man von der Autobahn ist. Dann fahr mal 75. Die ganze Strecke. Und die Baustellen können ja 1, 2, 3 Kilometer sein. Und wenn du 75 fährst und die Autos vor dir alle davor fahren, und das siehst, dann schaust du nach 2-3 Kilometern mal in den Rückspiegel. Und schau, wie der hinten dran aussieht. Ob er immer noch so schön lächelt hinter dir. Oder ob er sich sehr, sehr aufregt. Weil er etwa 30 Sekunden später ankommt. Dann merkt man schon, da kommt uns selber. Ich weiß nicht, oder über Medien sind, die dann selber hinhocken und euch aufregen, dass der Vorder so langsam fährt. Wie wäre es denn, wenn Gott alles Leid, alles Böse würde aus dieser Welt schaffen? Stell dir vor, Gott würde alles Böse vernichten. Wo wärst du denn? Bist du denn auf dieser Welt? Ich nicht. Gott muss mich rausnehmen und vernichten. Doch Gott nimmt das Leiden von dieser Welt nicht weg. Der Paulus schreibt das im Römerbrief 8, Vers 20 bis 23. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Das betrifft nicht nur uns Menschen, das betrifft die ganze Schöpfung. Wir leben auf einer sehr brüchigen Welt, mit einer Plattentektonik, die Erdbeben auslöst, die Vulkane ausbrechen lässt. Und es geht nicht nur den Menschen so, es geht der ganzen Welt so. Wir leben in einer Welt von Tod und Zerstörung, wo es auch böse Kräfte gibt. Und durch Jesus ist das Reich von Gott schon zeichenhaft angebrochen. Aber es ist noch nicht vollendet. Es regieren immer noch Sünde und Krankheit und Tod. Aber es kommt der Tag, wo Gott alle Leiden wegnimmt. Es kommt der Tag, wo es keine Tränen mehr gibt. Wo er alle Tränen wird abwischen, wo er uns wird komplett trösten. Es wird kein Tod mehr geben, keine Traurigkeit, kein Klage, keine Quälerei. Was einmal war, ist dann für immer vorbei. Und im Vorwort, oder im Vers 18, zu dem Text, den ich vorher gelesen habe von Paulus, sagt er, Römer 8, Vers 18, ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in der Zukunft offenbar machen wird. Das ist ja recht krass, wenn das, ja, es fällt nicht ins Gewicht im Vergleich. Da muss man überlegen, hey, was hat eigentlich der Paulus für ein Leben gehabt? Der war mehrere Jahre eingesperrt in einem Gefängnis, das nicht so luxuriös ist wie die heutigen Gefängnisse und ist schlussendlich gestorben für seinen Glauben. Er hat sehr viel erlitten. Der Paulus schreibt mal auf, was er alles erlitten hat. Mehrmals Schiffbruch, peitscht, gesteinigt, verfolgt worden. Und er sagt, all das fällt nicht ins Gewicht mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat. Und wenn Gott all das Böse vernichtet, dann können wir zuversichtlich sein. Nicht, weil wir so super wären, weil wir gar nichts Böses an uns haben, sondern weil Jesus für das Böse von uns gestorben ist. Er, der es gar nicht verdient hat, hat sich an unsere Stelle gestellt. Und darum werden wir an diesem Punkt, an dem letzten Punkt, wenn wir uns zu Jesus halten, nicht vernichtet. Weil er sagt, er hat den Preis gezahlt. Er nimmt den Punkt auf sich. Und wenn wir leiden, wo ist denn Gott? Ist denn Gott hoch im Himmel und interessiert sich nicht, wie das der Asaf geschrieben hat, über die anderen Leute, die das so denken? Er sieht es gar nicht oder er interessiert sich nicht, weil es ist ja so weit weg. In den meisten Religionen geht es eigentlich darum, im Leben Negatives zu verhindern. Negative Sachen auszublenden. Sein Leben irgendwie spirituell zu frisieren, damit es einem besser geht. Doch im Christentum begegnet uns ein Gott. Ein Gott, der sich nicht schade ist, sich mit unserem Leid, unserem Versagen und unserem Schaden zu befassen. Er kommt selber als Mensch auf die Welt, in eine armselige Krippe, in einen stinkenden Stall, in ein verachtetes Volk. Er lässt sich verspotten, er lässt sich foltern. Und er stirbt der übelste Verbrechertod, den die Zeit gekannt hat. Und das alles, um den Menschen zu zeigen, dass Gott sie liebt. Und dass Gott sie will. Dass Gott für sie kämpft. Das ist noch keine Antwort auf die Frage von dem Leid dieser Welt. Aber es zeigt uns, wo Gott steht. Gott steht auf der Seite von denen, die leiden. Gott weiß, wie furchtbar ein Schmerz ist. Wenn ein Abschied ist von einer Person. Er hat ihn durchlitten. Jesus hat unsere Ohnmacht und unsere Verzweiflung selber durchlebt. Und Jesus hat seinen Jüngern nie ein leidensfreies Leben versprochen. Wenn man euch gesagt hat, hey, wenn ihr Christ werdet, dann wird alles gut und ihr werdet nie mehr Probleme haben. Sorry, das stimmt einfach nicht. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, hey, ihr werdet im Fall noch bald verstreut werden. In den verschiedensten Ländern. Ihr werdet auseinandergerissen werden. Ihr werdet verfolgt werden. Und nachher, nachdem Jesus das sagt, und dass sie auch wieder aufgebaut hat, und gesagt, hey, in diesem Fall, einfach, dass ihr wisst, dass das kommt. Verschreckt dem nicht. Und am Schluss sagt er in Johannes 16, Vers 33, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Ja, er sagt uns das, damit wir in ihm Frieden haben. Nicht, dass die ganze Welt mega friedlich wird plötzlich. Nicht, dass es schon das Paradies auf Erde wird geben. Nein. Es gibt viel Schweres, viel Unerklärliches, wieso das Sachen passieren. Aber wir dürfen den Mut haben. Weil er hat die Welt überwunden. Und am Anfang der Predigt habe ich auch vom Asaph erzählt, wenn er den Psalm 73 geschrieben hat. Wenn er an der Ungerechtigkeit von dieser Welt leidet. Und ich lese euch jetzt den zweiten Teil von dem Psalm vor. Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Also da merkt man schon, ja, irgendwie lohnt sich das irgendwie nicht so. Der andere, wo anders lebt, denen geht es gut und dem Asaph geht es so also schlecht, obwohl er sich möglichst gut verhalten möchte. Dann ab Vers 15. Hätte ich jemals gesagt, ich will genauso daherreden wie jene Gottlosen, dann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen Kindern gehören. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen. Doch es war zu schwer für mich. Ja, manchmal ist es wirklich schwer, um die Sachen zu verstehen. Solange bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging, dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Ganz sicher, du stellst sie auf rutschigen Boden, du lässt sie stürzen und in Trümmern liegen bleiben. Im Nu werden sie vernichtet, ein schreckliches Ende finden sie. Wie man einen Traum gleich nach dem Erwachen vergisst, so lässt du, Herr, ihren Anblick verschwinden, sobald du dich zum letzten Gericht erhebst. Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht. Verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Aber nun bleibe ich für immer bei dir und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche, und das für immer. Ganz sicher, wer sich von dir lossagt, der wird umkommen. Du vernichtest alle, die dir treulos den Rücken kehren. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn. Ja, auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weiter erzählen. Manchmal ist es nicht so einfach wie bei Masaf, dass man das alles kann in ein Lied packen oder eben in ein Kapitel, in einem Psalm. Dass man den Wechsel, kann, den Perspektivenwechsel kann übernehmen kann. Manchmal geht es länger. Aber ich hoffe, dass wir das immer wieder sagen können. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn. Ja, auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weitererzählen. Wir hören jetzt das Instrumental. Dürfen eure Gedanken ein bisschen ordnen, was ihr gehört habt.